Radio 1.
Woran Sie, als Russland die Ukraine großflächig angegriffen hat? Das war am 24. Februar 2022, genau heute vor 1000 Tagen. Kerstin und ich waren genau hier im Studio und konnten es, wie Sie wahrscheinlich auch, nicht fassen. Und unfassbar scheinen auch die Zerstörungen und das Leid, das es seitdem in der Ukraine gibt und auch, dass ein Ende immer noch nicht in Sicht ist in diesem tödlichsten militärischen Konflikt seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Heute, an Tag 1000, nimmt der Druck der russischen Truppen gerade wieder deutlich zu und die Verteidigungssituation ist nach den US-Wahlen ungewisser geworden. Über all das sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Kiew, mit Rebecca Barth. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen. Fangen wir mal bei den USA an. Die haben der Ukraine jetzt noch unter Präsident Joe Biden grünes Licht für den Gebrauch weitreichender Waffen gegeben. Wie wichtig ist das für die ukrainische militärische Führung? Und ist Präsident Zelensky wirklich sauer, dass das öffentlich wurde?
Nun, ob er wirklich sauer ist, das kann ich natürlich nicht sagen, aber er wirkte auf jeden Fall enttäuscht. Die Militärs hier, aber auch internationale, erklären mir immer wieder, dass das eine militärisch gesehen sehr sinnvolle Entscheidung ist. Das gehöre zum militärischen Einmaleins, eben auch die Bereitstellungsräume anzugreifen, die Logistik des Gegners zu zerstören. Aber die Menschen hier sind doch sehr enttäuscht, dass solche wichtigen Entscheidungen immer so spät kommen. Und sie stellen die Frage, wie viele Menschenleben hätten wir retten können, wenn diese Entscheidung früher gekommen wäre?
Der zukünftige US-Präsident Donald Trump verspricht ja eine diplomatische Lösung. Sobald er im Amt ist, geht es sofort los. Er will den Krieg beenden. Zelensky hat Verhandlungen an Bedingungen geknüpft. Wie denken denn die Ukrainerinnen und Ukrainer mittlerweile über eine Verhandlungslösung?
Ich höre tatsächlich immer mehr, dass Menschen sich einfach wünschen, dass dieser Krieg endet, dass sie bereit sind, auch Gebiete dafür abzugeben und dass sie sagen, irgendwie müssen wir verhandeln. Aber die ausschlaggebende Frage ist eben dieses Irgendwie. Wie soll denn das funktionieren, wenn Russland nicht will und worüber will man da überhaupt verhandeln? Und dann ist eigentlich die große Frage, die die Menschen hier stellen, wie können wir dafür sorgen, dass uns so etwas nie wieder passiert? Wer schützt uns? Gibt es Sicherheitsgarantien? Werden wir aufgerüstet, vielleicht auch mit westlicher Unterstützung? Das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind, die aber zentral sind für die Menschen in der Ukraine und um die es jetzt auch in den nächsten Monaten vermutlich gehen wird.
Russland greift gerade ganz massiv zivile Infrastruktur an, unter anderem in Kiew. Wie halten das die Ukrainerinnen und Ukrainer noch aus nach 1000 Tagen und wie sind sie für den Winter gerüstet?
Es ist natürlich sehr schwer, das macht mürbe, es erschwert den Alltag. Auch wir sitzen hier im Studio Kiew im Dunkeln, möchte ich sagen. Also auch wir haben Stromausfälle. Die Menschen machen das nun den dritten Winter mit. Das heißt, man ist ein wenig vorbereitet. Man ist nicht mehr so ganz aufgeschmissen, wenn plötzlich gar nichts mehr geht. Man hat Batterien, Powerbanks, aufladbare Lampen und ist so ein bisschen, weiß, wie man damit umgehen kann. Aber es ist sehr schwer. Es macht unglaublich müde. Und ja, hat natürlich den Effekt, den wahrscheinlich Russland auch da auslösen möchte, dass so ein Alltag einfach extrem erschwert wird.
Welche Probleme gibt es eigentlich abseits des Alltags und abseits der Front auch? Also was haben diese 1000 Tage Krieg mit der Ukraine angerichtet, mit der Wirtschaft zum Beispiel?
Die Wirtschaft ist natürlich nicht in einer blühenden Lage sozusagen. Also wir haben Inflation, die Menschen verdienen weniger, es gibt weniger Planungssicherheit, es kommt immer auf die Produktionszweige natürlich an. Inwieweit ist man von Stromabschaltungen beispielsweise betroffen? Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, die Preise steigen, die Menschen verdienen immer weniger, sie können sich immer weniger leisten. Millionen Menschen sind auf humanitäre Unterstützung angewiesen und nicht nur in den Frontgebieten. Diejenigen, die ihre Heimatstädte verlassen mussten, fassen sehr häufig nicht Fuß in sichereren Regionen. Sie können sich das Leben dort nicht leisten. Die Unterstützung, die soziale Unterstützung vom Staat ist häufig viel zu wenig. Das ist eine sehr, sehr prekäre Situation.
Und wie geht's dir als Korrespondentin, Rebecca? Du und deine Kolleginnen und Kollegen berichten ja auch seit 1000 Tagen teils unter Lebensgefahr.
Ja, aber wir sind die privilegierteste Gruppe hier in dieser Gesellschaft. Wir können das Land verlassen. Wir sind freiwillig hier. Wir haben uns das ausgesucht und es ist nicht unser Land und es sind nicht unsere Familien, die hier von diesem Krieg betroffen sind. Das macht es natürlich besser, aber wir arbeiten natürlich mit vielen Ukrainerinnen und Ukrainern zusammen und da sieht man doch, wie sehr dieser Krieg eben an den Nerven zehrt. Allein die Tatsache, dass niemand hier in diesem Land planen kann. Man kann nicht wie normalerweise Ende des Jahres auf das nächste Jahr gucken und beispielsweise Urlaub planen. Man lebt in den Tag hinein, von Tag zu Tag, man hat keine Perspektive und das führt dazu, dass sehr viele Menschen unter enormem psychischen Druck stehen, dass viele Menschen in psychischer Behandlung sind, Medikamente nehmen und sehr stark leiden.
Rebecca Barth aus Kiew nach 1000 Tagen Angriffskrieg in der Ukraine. Dankeschön.